ARD.
Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das Ringen um eine Waffenruhe in Gaza geht weiter. Ein neuer Antrag der Palästinenser auf UN-Vollmitgliedschaft stößt in Israel auf Widerstand und die Ukraine befürchtet eine russische Offensive auf die Großstadt Kharkiv. Das sind einige unserer Themen heute, am Dienstag, dem 9. April um 7.30 Uhr. Das Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen geht weiter. Im Raum steht derzeit ein Vorschlag, der eine 6-wöchige Feuerpause und eine Freilassung von einem Teil der israelischen Geiseln im Tausch gegen palästinensische Häftlinge vorsieht. Wie die Chancen stehen, dass dieser Vorschlag von beiden Seiten angenommen wird, erklärt Clemens Fehrenkotte.
Der israelische Vorschlag, den sie von den ägyptischen und katarischen Vermittlern erhalten hätten, entspreche keiner der Forderungen der palästinensischen Fraktionen. So zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine Mitteilung der Hamas vom frühen Dienstagmorgen. Der Vorschlag werde als, Zitat, unnachgiebig bezeichnet. Dennoch werde er geprüft und das Ergebnis werde den Vermittlern zugeleitet. Bereits gestern hatte Reuters einen Vertreter der islamistischen Extremistengruppierung mit der Aussage zitiert, die Hamas habe den israelischen Vorschlag für einen Waffenstillstand bei den indirekt geführten Verhandlungen in Kairo abgelehnt. Premierminister Benjamin Netanyahu sagte gestern Abend, er sei von seiner Delegation über den Stand der Verhandlungen informiert worden. Dabei erklärte er, Israels Regierung arbeite ständig daran, ihre Ziele zu erreichen. Diese seien in erster Linie die Freilassung aller Geiseln und einen vollständigen Sieg über die Hamas.
Das klingt eher nicht nach einem Durchbruch bei den Bemühungen um eine Waffenruhe. Immerhin rechnen die ägyptischen und die katarischen Unterhändler laut dem Wall Street Journal damit, dass die Hamas bis zum Abend auf den neuen Vorschlag reagiert. Zugleich bleibt der israelische Ministerpräsident Netanyahu dabei, dass es eine Offensive gegen Rafah im südlichen Gazastreifen geben wird. In einer Videobotschaft hat er gesagt, ein Sieg über die Terrororganisation Hamas erfordere den Einmarsch in den Ort im Süden des Gazastreifens. Die Hamas-Bataillone dort müssten ausgeschaltet werden. Es soll sogar schon einen Termin dafür geben. Wann der ist, hat Netanyahu nicht gesagt. Die USA und viele andere Staaten haben Israel vor einem solchen Schritt gewarnt. Nach Rafah haben sich mehr als 1 Million palästinensische Zivilisten aus nördlichen Gebieten des Gazastreifens geflüchtet. Deutschland hat immer wieder betont, fest an Israels Seite zu stehen. Das hat auch Bundestagspräsidentin Bass gestern bekräftigt, als sie in Berlin ihren israelischen Amtskollegen Ohana zu Gast hatte. Was Bass noch gesagt hat, gibt Hans-Joachim Viehweger wieder.
Israel kann sich auf Deutschland als Partner verlassen, das hat Bundestagspräsidentin Bärbel Baas ihrem Amtskollegen Amir Ohana versichert. Bei der Hamas vom 7. Oktober hätten auf die Existenz Israels gezielt. Deshalb sei es richtig und verständlich, so Baas wörtlich, dass Israel erreichen will, dass die Hamas nie wieder in der Lage ist, solche Grausamkeiten zu verüben. Die Hamas müsse die Waffen niederlegen und alle Geiseln freilassen. Zugleich sprach die SPD-Politikerin die Sorge um die humanitäre Situation der Menschen in Gaza an. Die palästinensische und die israelische Seite müssten alles dafür tun, Hilfsorganisationen die Arbeit zu ermöglichen. Die Versorgungslage in Gaza werde immer katastrophaler. Baas fügte hinzu, als gute Freundin Israels hoffe sie, dass die Beteiligten vor Ort einer Zwei-Staaten-Lösung eine Chance geben. Knesset-Präsident Ohana ging auf diese Worte nicht direkt ein, bedankte sich aber für die Unterstützung Israels durch Deutschland. Hier zeige sich, dass das historische Nie wieder nicht nur ein leeres Schlagwort sei. Der Likud-Politiker betonte, beim Kampf gegen die Hamas gehe es nicht um Israel allein, sondern um den Schutz der freien Welt, auch vor Friedensfeinden wie dem Iran.
Für die militärische Unterstützung von Israel wird Deutschland aber auch kritisiert, zuletzt in heftiger Form von Nicaragua. Das lateinamerikanische Land wirft Deutschland eine Begünstigung von Völkermord im Gazastreifen vor und fordert den Internationalen Gerichtshof in Den Haag dazu auf, einen Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel anzuordnen. Ob die Klage eine Berechtigung hat, das hat Moderatorin Constance Schirra, die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Gabriela Heinrich, gefragt.
Deutschland steht nicht zu Recht vor Gericht in Den Haag. Dieser Vorwurf, gegen die Völkermordkonvention zu verstoßen, der ist schon meiner Meinung nach nicht berechtigt. Und die Frage von Waffenlieferungen oder auch die Frage von Unterstützung von UNRWA muss man natürlich immer im Kontext sehen.
Warum halten Sie ihn für nicht berechtigt?
Weil bei einem Genozid muss ja vorausgesetzt werden, dass der Aggressor tatsächlich eine Gruppe auslöschen will. Da gibt es verschiedene Gründe, aus ethischen Gründen und so weiter. Und an dieser Stelle ist dieser Vorwurf insgesamt nicht berechtigt gegenüber Israel, was sich ja selbst verteidigt, und nicht gegenüber Deutschland, weil wir das dann auch nicht unterstützen.
Dann irren die Vereinten Nationen, wenn sie Anhaltspunkte für einen Genozid sehen im Gazastreifen?
Die irren nicht, sondern sie müssen es jetzt tatsächlich prüfen. Und dazu ist der Internationale Gerichtshof ja da, dass er diese Anklagen annimmt. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn Länder vor den Internationalen Gerichtshof ziehen und entsprechende Anklagen vorbringen. Und das muss juristisch geprüft werden.
Am Vormittag verteidigt sich Deutschland gegen die Vorwürfe und legt vor dem Gericht seine Position dar. Eine Entscheidung der Richter wird in etwa 2 Wochen erwartet. Die Palästinenser machen nochmal einen Anlauf für eine Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen. Dafür haben sie jetzt zum wiederholten Mal einen Antrag gestellt. Israel hat diese Initiative scharf verurteilt. Der Sicherheitsrat diskutiert derzeit über die Anerkennung eines Palästinazi-Staats, hat der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen gestern wörtlich kommentiert. Diesem Antrag stattzugeben wäre seiner Ansicht nach eine Belohnung für abscheulichste Verbrechen. Der UN-Sicherheitsrat hat bekannt gegeben, dass er bis Ende April über die palästinensische Initiative entscheiden will. Antje Passenheim erklärt, woran der Antrag bisher gescheitert ist.
Der Sicherheitsrat beschloss zunächst, die Beratungen wieder aufzunehmen. Die Palästinenser fordern nämlich bereits seit vielen Jahren, dass sie ein voll anerkanntes Mitgliedsland der Vereinten Nationen werden. Im November 2011 war ein entsprechender Antrag am Sicherheitsrat gescheitert. Die Vetomacht USA und andere wollten, dass die Palästinenser zuvor mit Israel Frieden schließen. Ein Jahr später räumten die UN den Palästinensern einen Beobachterstatus ein, auch das gegen den Widerstand der USA. Die Charta der Vereinten Nationen sieht vor, dass die UN-Generalversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit zustimmen muss, um einen Staat als Mitglied aufzunehmen. Die Abstimmung gibt es aber nur dann, wenn der Sicherheitsrat das mit einer Empfehlung unterstützt. Beobachter vermuten, dass die USA als Israels engster Verbündeter einen solchen Schritt mit einem Veto blockieren könnten.
Als nächstes blicken wir auf die Situation in der Ukraine. Befürchtet wird dort eine russische Offensive gegen die Großstadt Charkiw im Osten des Landes. Nach den Worten von Präsident Selenskyj werden maximale Anstrengungen für den Schutz und die Unterstützung der Millionenstadt unternommen. Das hat Selenskyj gestern in seiner abendlichen Videoansprache versichert. Wörtlich hat er gesagt, wir arbeiten mit unseren Partnern an der Stärkung des Luftverteidigungssystems, um den russischen Plänen für Charkiw zu begegnen. Zuletzt hatten russische Angriffe auf die Stadt schwere Zerstörungen angerichtet und unter anderem die Stromversorgung zum Erliegen gebracht. Über die aktuelle Lage in Charkiw hat unsere Moderatorin Liane Kossmann mit Rebecca Barth gesprochen, die aus der Ukraine berichtet.
Es gibt Spekulationen, dass man Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, sozusagen unbewohnbar bomben möchte. Aber der Bürgermeister der Stadt selbst widerspricht dem. Er sagt, wir werden nicht aufgeben. Und obwohl wir so nah an Russland liegen und deswegen kaum Zeit haben, uns zu schützen, versuchen wir, mit dieser Situation umzugehen. Die Stadt reagiert darauf. Sie baut beispielsweise Schulen aktuell unterirdisch.
In den letzten Wochen sind ja vor allem auch der Energiesektor von russischer Seite angegriffen worden. Die Folge waren eben auch große Stromausfälle in Charkiw. Sind diese Angriffe massiver als im vergangenen Winter, oder wie groß sind die Zerstörungen auch in Charkiw?
Also die Zerstörungen sind massiv, weil die Angriffe gezielter sozusagen sind. Die ukrainische Seite gibt an, die Anzahl der Raketen, die im vergangenen Winter abgefeuert wurde, wird jetzt gezielter auf weniger, in der Anzahl weniger, aber eben gezielter Wärmekraftwerke und Wasserkraftwerke eingesetzt. Und vor allem werden Städte und Regionen angegriffen, die nicht so gut von der Luftverteidigung geschützt sind, wie beispielsweise die Hauptstadt. Und ein weiteres Problem Problem ist natürlich, dass die Energieinfrastruktur bereits beschädigt ist. Das heißt, wenn dort angegriffen und auch getroffen wird, dann sind die Schäden massiver und auch langwieriger.
Zuletzt sind bei den Angriffen auch in Charkiw wieder Rettungshelfer getötet worden, weil Russland doppelt angreift, also erst Raketen abfeuert und wenn die Rettungskräfte dann vor Ort sind, dann nochmal. Macht das das alles auch noch schwieriger?
Ja, das sind die sogenannten Double-Tap-Angriffe, eine wirklich perfide Taktik. Und vor allem die zweiten Angriffe auf so eine Einschlagstelle gelten eben den Helfern. Sie gelten den Angehörigen, also denjenigen, die kurz nach einem Angriff eben zur Einschlagstelle eilen und eigentlich versuchen, dort Überlebenden zu helfen.
Maximalen Schutz verspricht ja der ukrainische Präsident und er hat die westlichen Partner auch erneut nochmal um Unterstützung gebeten, um mehr Luftabwehr. Er sagt, sein Land brauche mindestens 25 US-Luftabwehrsysteme Patriot, um die ukrainischen Städte ausreichend zu schützen. Und er hat gestern eben auch gesagt, wenn die USA die Ukraine nicht unterstützen, werde sein Land diesen Krieg gegen Russland verlieren. Will er da noch mehr Druck machen oder wie ordnen Sie diese ja doch neuen Töne des Präsidenten ein?
Nun, der Druck ist tatsächlich enorm aktuell auf die Truppen an der Front, aber eben auch auf Städte abseits der Front wegen dieser massiven Angriffe. Und man merkt in der Ukraine die Auswirkungen eben der ausbleibenden US-Hilfen ganz deutlich, seit Wochen und Monaten bereits. Zum einen an der Front selbst, bei den Einheiten, da ist vor allem die fehlende Artilleriemunition immer wieder Thema, aber auch eben in den vergangenen Wochen in den Städten abseits der Front, da fehlt die Munition für die Luftverteidigungssysteme. Auch da merkt man die ausbleibenden US-Hilfen. Das sind deutliche Warnungen, die da aus der Ukraine kommen. Und sie zeigen, dass die Ukraine auch versteht, dass Europa diese ausbleibenden US-Hilfen nicht ausgleichen kann.
Was heißt das denn für die nächsten Wochen, für die ukrainischen Truppen an der Front, wenn der Präsident jetzt auch sagt, die Hauptsache sei jetzt eben eine effiziente Logistik?
Das bedeutet, dass die Situation für die ukrainischen Truppen sehr, sehr schwierig ist. Logistik ist eigentlich seit Kriegsbeginn ein ausschlaggebender Faktor für beide Seiten tatsächlich. Aber es bedeutet eben, dass die ukrainischen Truppen nun doch eindeutig in der Verteidigung sind. Sie haben keine Kapazitäten zum aktuellen Zeitpunkt in irgendeiner Form in die Offensive zu gehen, sondern sie müssen ihre Stellungen halten. Das ist schon schwer genug, dem Druck der russischen Truppen da standhalten zu können. Es erwartet aber aktuell kaum jemand in der Ukraine, dass den russischen Truppen ein großer Durchbruch gelingt. Die ukrainischen Offiziellen sagen da häufig, die Situation ist schwierig, aber unter Kontrolle. Nichtsdestotrotz merkt man vor allem im Osten, dass die russischen Truppen langsam, aber sie rücken eben vor.
Russland rückt also von Osten weiter vor. Präsident Selenskyj hatte gestern deutlich gemacht, dass jetzt alles von der Unterstützung der USA abhängt. Ohne die werde man den Krieg verlieren. Aber die Republikaner blockieren seit Wochen ein schon beschlossenes milliardenschweres Hilfspaket. Für die Freigabe der US-Hilfen will sich heute auch nochmal Großbritanniens Außenminister Cameron einsetzen. Er wird heute in den USA erwartet. Cameron will, wie sein Ministerium mitteilt, den US-Kongress zur Unterstützung für die Ukraine drängen. Er hat vor, sich sowohl mit führenden Politikern der Demokraten als auch der Republikaner zu treffen. Ob sich möglicherweise doch noch Wege auftun, die Ukraine-Hilfen freizugeben, dazu hat Ralf Borchardt Folgendes herausgefunden.
Appelle, jetzt endlich neue Ukraine-Hilfen auf den Weg zu bringen, gibt es zuhauf, auch aus dem US-Kongress. Der Abgeordnete Tom Suozzi ist gerade von einem Ukraine-Besuch zurückgekehrt. Es ist absolut dringend, betont er im Radiosender NPR und nennt die Lage in der Ukraine verzweifelt.
It's absolutely urgent. It's a desperate situation.
Suozzi ist Demokrat. Das Problem im Abgeordnetenhaus sind aber die Republikaner. Immerhin hat ihr Vorsitzender Mike Johnson während der Osterpause versprochen, nun doch bald zum Thema Ukraine abstimmen zu lassen, in Form eines neuen Gesetzespakets. Kernpunkt: Die Ukraine soll nur Kredite erhalten, die Milliarden also an die USA zurückzahlen. Sogar Präsident Trump hat dieses Kreditkonzept schon erwähnt, so Johnson im Fernsehsender Fox News. Er griff auch Überlegungen auf, eingefrorene Vermögen russischer Oligarchen für den Kampf der Ukraine gegen Russland heranzuziehen. Das wäre reine Poesie, schwärmte er. Und Johnson nannte ein drittes Element, mit dem er die Gegner der Ukraine-Hilfe locken will. Gleichzeitig müssten mehr Flüssiggasexporte der USA genehmigt werden. Das, so Johnsons Kalkül, wäre ein republikanischer Sieg über Präsident Joe Biden, der hier aus Umweltschutzgründen bremst. Nebenbei würden solche Exporte Johnsons Heimatstaat Louisiana begünstigen. Doch der Protest aus den eigenen Reihen kam sofort, voran von der schrillsten Stimme der Rechtsaußenrepublikaner Marjorie Taylor Greene. Sie schimpfte im Podcast des früheren Trump-Beraters Steve Bannon: Wenn Mike Johnson tatsächlich glaubt, dass seine republikanische Fraktion 60 Milliarden Dollar für die Ukraine genehmigt, ist er ein verdammter Idiot. Green drohte erneut, Johnson per Abstimmung zu stürzen. Ein Vorgehen, das schon Amtsvorgänger Kevin McCarthy zu Fall gebracht hat. Es gibt allerdings zahlreiche Republikaner, denen die Rechtsaußenrebellen gehörig auf die Nerven gehen und die von der Notwendigkeit neuer Ukraine-Hilfen überzeugt sind. Mike Turner etwa, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, sagte bei CNN, viele am rechten Rand seiner Partei würden russischer Propaganda aufsitzen. In dem Ausmaß, in dem diese Propaganda greift, wird es schwieriger, das Ganze als das zu sehen, was es ist, ein Kampf Demokratie gegen Autoritarismus. Wir müssen für die Demokratie einstehen. Ein autoritäres Regime wie das Putins wird nie von selbst Halt machen, wenn es eine Aggression begonnen hat. Die Ukraine braucht unsere Unterstützung jetzt. Stellt Mike Johnson wirklich ein neues Hilfspaket zur Abstimmung schon diese Woche oder, was wahrscheinlicher ist, erst im Mai, Juni oder Juli? Wenn der Rechtsaußenflügel der Republikaner Johnson dann zu stürzen versucht, helfen die Demokraten, ihn im Amt zu halten? Alles offene Fragen. Der starke Mann der Republikaner im Hintergrund, Donald Trump, schweigt zu einem neuen Ukraine-Hilfspaket nach Johnsons Geschmack. Trumps Haltung dürfte am Ende den Ausschlag geben. Obwohl er noch nicht einmal offiziell Präsidentschaftskandidat ist, beeinflusst Trump schon jetzt erheblich die US-Politik und damit auch das Schicksal der Ukraine.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.